Ja, dürft euch setzen. Und mit mir noch einmal Lukas Kapitel 10 aufschlagen. Lukas Kapitel 10. Und wir wollen dieses Ereignis von letztes Mal nochmal aufgreifen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder dran bin, denn normalerweise sollte der Philipp heute predigen. Aber er ist leider krank geworden und er rief mich gestern Nachmittag an, dass er das wohl nicht schafft, aus Gesundheitsgründen. Aber ich sag mal so, ich bin zwar nicht ganz so vorbereitet, wie ich es gerne wünschte, aber der Text hat mich schon sehr beschäftigt, auch die ganze letzte Woche. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam wirklich aus Gottes Wort hier entscheidende Dinge mitnehmen für unsere Woche, für unseren Alltag. Denn die Relevanz dieser Botschaft oder dieser Texte hier, die wir heute noch lesen werden, wir werden nämlich von diesem Text zu anderen Texten gehen, glaube ich, ist sehr groß und es ist entscheidend, dass das auch, dass wir das vor Augen haben und die Herrlichkeit des Wortes Gottes darin sehen. Ja, also ich lese erstmal Lukas Kapitel 10, das Ereignis ab Vers 38, Lukas 10 ab Vers 38. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Lass uns noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Wir danken dir, o Gott, dass du das in uns gewirkt hast, dass wir zu deinem Wort gekommen sind. Und doch siehst du auch die inneren Spannungen, du siehst das, was uns abhält, recht zu hören. Herr, wir leben in einer Welt der Anfechtungen. Oh, wir preisen dich, dass du mit allen Dingen fertig wirst. Wir kommen zu dir und bitten dich, komm du zu uns und richte unsere Gedanken aus. Binde sie zusammen, dass wir auf dein Wort schauen, dass wir deine Herrlichkeit darin sehen, dass wir dir glauben. Wir bitten dich, dass du kommst und uns nun miteinander segnest in dieser Zeit des Nachdenkens über dein Wort. Amen. Ja, wir werden heute nicht dieses Ereignis als Ganzes betrachten, aber ich will ein paar Sachen ganz kurz wiederholen, um dann auf einen wesentlichen Aspekt einzugehen, nämlich die Folgen der Wahl von Martha, also die Folgen der Wahl. Wir haben es auch das letzte Mal ganz kurz angesprochen, aber das will ich nochmal erweitern, die Folgen der Wahl von Martha und dann einfach in die Bibel hineingehen, um zu schauen, was sagt denn die Bibel insgesamt dazu? Denn wenn Lukas hier uns sagt in diesem Text, Maria hat das gute Teil erwählt und auch die Martha in gewisser Weise tadelt, dann baut er auf das auf, was er uns vorher schon mitgeteilt hat. Und genau das wollen wir dann anschauen oder nur einiges von dem, was er dazu gesagt hat, um dann auch zu sehen, wie das ein Thema ist, das sich durch die ganze Bibel zieht und in der ganzen Bibel uns als etwas sehr Wertvolles und Wichtiges gezeigt wird. Wir sehen also hier, Jesus kommt mit seinen Leuten. Wahrscheinlich waren mindestens die 12 Jünger dabei und eventuell noch viele andere, die mit ihm auf dem Weg waren. Martha war gastfrei, Martha lud ihn ein in ihr Haus und sie bediente diese Gäste, beziehungsweise machte sich zu schaffen mit der Bedienung. Es kam der Punkt, wo Jesus hier predigte, das heißt, wo Jesus begann zu lehren. Und da setzte sich Maria zu den Füßen Jesu und hörte die Botschaft zu. Nun, Jesus sagt uns, dass Maria das gute Teil erwählt hat. Aber Jesus sagt nicht einfach so, sie hat das gute Teil erwählt und wir könnten manchmal denken, ein gutes Teil, sondern Jesus sagt, eins ist Not. Und er zeigt uns, dass dies das eine gute Teil ist, das entscheidende Teil, was Maria erwählt hat. Und Lukas beschreibt es ganz einfach, sie setzte sich zu den Füßen Jesu und hörte seiner Rede zu. Das ist symbolisch sehr inhaltsreich. Es zeigt die Haltung, mit der sie zum Worte Gottes kam und wie sie auf das Wort Gottes hörte und zeigt uns, wie entscheidend diese Haltung ist, von Jesus gelobt. Jesus selbst hebt sie empor und sagt, das soll ihr bewahrt werden. Dieses Teil soll ihr bewahrt werden. Und wir müssen und wir dürfen daraus lernen. Wir dürfen sehen, Gott, der Herr, also der Herr, unser Meister, der Herr Jesus, er zeigt uns hier, was wir brauchen, was wir dringend brauchen und was er an Maria gewirkt hat. Und da müssen wir auch immer wieder uns erinnern, an biblisches Denken erinnern. Die Bibel zeigt keine menschlichen Helden. In der ganzen Bibel finden wir die nicht. Die Bibel zeigt, was Gott in sündigen Menschen zu tun vermag. Und das ist so wichtig, dass wir diese Perspektive haben, wenn wir in der Bibel lesen und sehen, was Gott in Menschen zu tun vermag. Ich möchte das noch einmal belegen. Jakobus sagt uns, Elia war ein Mensch wie wir und er betete. Und Jakobus will damit sagen, schaut doch mal, Elia war nicht der Superheld, sondern Elia war ein Mensch wie wir. Wer war das, der dieses große Werk in Elia wirkte? Gott war es. Dieser Gott ist unser Gott. Und in Jesaja sagen die Gläubigen, als sie in großen Nöten sind, etwas ganz Entscheidendes. Sie sagen, Abraham kennt uns nicht, sagen sie. Zu Jesu Zeit waren sie ziemlich abgefallen, kalt geworden. Da sagten sie, oh, wir sind Abrahams Kinder. Aber die Beter in Jesaja sagen, Abraham kennt uns nicht und Israel weiß nichts von uns, aber du, Herr, bist unser Gott. Und was sie sagen wollen ist, du, der Gott Abrahams, du, der Gott Jakobs, du bist unser Gott und so wie du damals geholfen hast, so bist du fähig, heute zu helfen. Und das ist das Entscheidende. So lernen wir, auf den zu blicken, der sich in der Schrift offenbart und heute derselbe ist, willig zu handeln im Leben seiner Kinder. Also das ist die Art und Weise, wie wir auf die Maria schauen dürfen. Nicht, da ist die Heldin Maria das Ideal, auf das wir schauen, sondern wir schauen, was Gott in Maria getan hat und sagen, Herr, du bist derselbe heute. Was du in Maria getan hast, kannst du in mir wirken. Wirke doch, dass ich das gute Teil erwähle. Nun, aber hier wird auch Martha vorgestellt und die Folgen der Wahl von Martha. Und das wollen wir heute noch mal genauer anschauen und als vielleicht für manche ein bisschen eine kleine Erinnerung von letztes Mal und dann auch etwas erweitert. Also die Folgen dieser Wahl von Martha. Martha entschied sich, lieber den Dienst sicherzustellen. Ihre Entscheidung hatte etwas zu tun mit der Bewertung, was wichtig ist. Worauf kommt es an? Und sie hat sich also gesagt, es ist wichtiger, dass meine Gäste eine gute Bewirtung bekommen, also ein gutes Essen für ihren Leib. Das ist ja die Folge, die Anwendung für ihren Leib. Dass sie sich bei uns wohlfühlen. Aber das Wohlfühlen war bezogen auf das äußerliche Wohlfühlen. Maria hatte sich entschieden, dass sie etwas brauchte, etwas sehr Entscheidendes brauchte, nämlich das Wort Gottes. Sie brauchte Nahrung für ihre Seele. Martha hätte mit Sicherheit, denn wir haben das letzte Mal betont, Martha hat mit Sicherheit nicht gedacht, dass sie das nicht braucht. Jesus liebte Martha, das haben wir auch gesehen. Martha war gastfrei. Sie war fleißig, sie war bereit zu arbeiten. Auch das war etwas sehr, sehr Gutes. Aber Martha hatte beschlossen, dass die Bedienung wichtiger war. Nun, wir könnten, und das ist jetzt nicht, steht jetzt nicht im Text, aber ein Professor, ein Geschichtsprofessor hat das mal sehr gut gesagt, hat gesagt, wir legen die Geschichte immer so aus, dass wir festhalten, Menschen waren immer gleich. So wie die Menschen damals tickten, so ticken sie heute. Oder wir könnten sagen, die Menschen damals tickten immer genauso, wie sie heute ticken. Martha könnte auch ein sehr gutes Argument gehabt haben. Ich bin Multitasking. Also, ich werde bedienen und zuhören. Ich höre nebenbei noch zu, was Jesus sagt. Das entspricht sehr unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Einflüsse auf uns einströmen und gerade durch die Medien sind sie ständig präsent. Und in gewisser Weise haben wir sogar Fertigkeiten entwickelt, viele Dinge gleichzeitig zu tun. Und nicht in allen Bereichen ist das verwerflich, sondern manchmal sogar sehr vorteilhaft. Jesus aber tadelt Martha hier. Und zwar tadelt er Martha, weil es um das Wort Gottes geht. Und das war unsere Betonung das letzte Mal, dass das Wort Gottes eine besondere Stellung, eine besondere Haltung von uns fordert. Wir sollten das Wort Gottes nicht allen Dingen gleich machen. Aber jetzt geht es um die Folgen. Und zwar, was war die Folge der Wahl von Martha? Die Folge der Wahl von Martha war offensichtlich, dass sie Schwierigkeiten bekam mit der Maria, das heißt mit dem, was wirklich gut war. Martha, durch ihre Bewertung sah sie die Bewertung Marias als verwerflich an. Sie meinte, Maria hätte genauso entscheiden müssen wie sie, um zu helfen, also um in der Bedienung, der äußerlichen Bedienung mitzuwirken. Nun, das war nicht nur die erste Folge, nicht nur, dass sie ihre Bewertung zum Maßstab erhob, ja, und wir hatten das diese Woche noch im Gespräch irgendwo, da sagte jemand, ich habe gemerkt, dass ich immer geneigt bin, mein eigenes Urteil als das ausgeglichenste und ausgewogenste anzusehen. Das hängt damit zusammen. Wir haben eine Wahl getroffen und diese Wahl hat sozusagen, bringt uns in die Position, dass wir meinen, dass unser Urteil das balancierteste, nüchternste und ausgeglichenste ist. Nun, das war die Position von Martha, aber sie ging ja noch einen Schritt weiter. Sie verurteilte nun aus dieser Position ihre Schwester. Genau das kommt in unserem Leben oft vor, weil wir urteilen, wie wir urteilen, denken wir, ach, der ist so ein bisschen extrem. Und der ist auch ein bisschen extrem. Naja, der hat ein bisschen eine Schieflage. Das heißt, aus unserer Position heraus fangen wir an zu denken, wir sind der Maßstab, wir sind ausgewogen und wir beurteilen andere. Das heißt, wir bekommen ein Problem mit Gläubigen, mit Geschwistern, die vielleicht in Gottes Augen genau das Richtige tun und recht dastehen. Aber wir meinen, wir sind richtig und wir stehen richtig. Aber das Schlimmere in dieser Position war, dass nun das Gebet von Martha von diesem Denken geprägt war. Ihre Beziehung zu Gott wurde dadurch beeinflusst. Sie stellt sich vor Jesus, nicht sie kniete nieder wie Maria, sondern sie stellt sich vor Jesus und macht ihm einen Vorwurf. Kümmert es dich nicht? Herr, sorgst du dich nicht um mich? Bist du nicht für meine Agenda? Also es ist der Zweifel an Gottes Wohlwollen für sie, an Gottes Verständnis für ihre Situation. Das macht jetzt ihr Gebet aus. Gleichzeitig will sie Gott als Handlanger haben für ihre Agenda. Also Gott muss sich doch auf ihre Seite stellen und jetzt für sie sozusagen ihre Stellung stärken. Wie oft sind die Gebete von Christen davon geprägt? Ich sage von Christen, weil Martha ist ein empfehlenswertes Gotteskind in vielerlei Hinsicht. Und trotzdem war sie hier geprägt von dieser Haltung. Eine Martha, die betete, finden wir hier. Wir finden eine Martha, die betet. Aber sie betet falsch. Sie betet aus ihrer Perspektive und sie möchte, dass Gott ihre Perspektive bestärkt. Wie entscheidend ist es in solchen Dingen, wieder vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, nicht ich bin der Maßstab, beurteile du mich. Der Jesus macht das hier, er beurteilt, er hilft. Er hilft hier Martha, weil er sagt, Martha, Martha. Und er bestärkt den Weg der Maria. Er möchte, dass Martha den gleichen Weg geht, nämlich die Haltung zum Wort Gottes einnimmt, die, die Maria eingenommen hatte. Nun, wenn Lukas, und hier gehen wir den nächsten Schritt, wir schauen also jetzt ganz konkret, was sagt Lukas, was hat Lukas schon zu den Gefahren des falschen Hörens gesagt? Oder wir können es auch allgemein formulieren. Was hat Lukas über richtiges Hören gesagt? Und wo liegen die Gefahren, wenn es darum geht, auf Gottes Wort zu hören? Wir finden sozusagen in Lukas 8 das, was wir in Matthäus 13 finden, nämlich die Himmelreichsgleichnisse. Aber wenn wir sie mit Matthäus vergleichen, dann merken wir, dass Lukas eine besondere Betonung gibt. Und diese Betonung findet sozusagen in gewisser Weise einen Höhepunkt in der Geschichte von Maria und Martha. Und das wollen wir uns gerade jetzt nochmal anschauen. Also Lukas Kapitel 8. Da geht es um das Gleichnis vom Sämann. Kurz für die, denen diese Geschichte, dieses Gleichnis nicht präsent ist. Er sagt, es gibt ein vierfachen Ackerfeld und der Sämann, der wirft sozusagen die Körner auf diese verschiedenen Böden und da gibt es den steinigen Boden, da gibt es den Weg, da gibt es den Platz unter den Dornen und er sagt uns, was mit dem passiert und das werden wir gleich sehen in der Erklärung. Was mit dem Samenkorn passiert, das auf die verschiedenen Böden fällt und unter anderem, was mit dem Samenkorn passiert, das auf den guten Boden fällt. Er sagt uns auch, dass das Samenkorn das Wort Gottes ist und das wird uns hier erklärt und da gehen wir jetzt, beginnen wir zu lesen und zwar Vers 11. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Also wir befinden uns im Haus von Maria und Martha und Jesus beginnt zu predigen, zu reden, zu erklären. Und hier sitzen die Menschen, hier sitzt die Martha und hier ist die Martha und hier ist die Maria. Und Jesus sagt, wenn das Wort ausgeteilt wird, wird der Same ausgestreut. Und es fällt auf verschiedene Herzensböden, auf verschiedene Resonanz, es empfängt sozusagen eine verschiedene Antworten im Herzen der Menschen. Und das erklärt er dann so, die am Weg sind die. Er sagt, der Weg steht für Menschen mit einer bestimmten Haltung, mit einer bestimmten Neigung. Die am Weg sind die, welche es hören. Also, in allen Bereichen haben wir hier nicht Menschen, die gar nicht auf das Wort Gottes hören. Wir haben hier nicht Menschen, die das Wort nicht gehört haben, sondern wir haben hier Menschen, die das Wort Gottes gehört haben und die es hören. Und das ist wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo wir denken, es reicht, die Information zu sammeln. Jesus geht tiefer. Er sagt, nein, es geht gerade um die, die hören. Was passiert mit dem, was sie hören? Was passiert mit dem Korn, das dort hineingelegt wurde? Also, die Ersten hören es und der Teufel kommt und nimmt das von ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. In Matthäus wird uns erklärt, warum der Teufel die Möglichkeit hat, es einfach so wegzunehmen, wird gesagt, da sie es nicht verstehen. Es gibt also Menschen, die hören das Wort Gottes und sie machen sich nicht die Mühe, das Wort Gottes zu verstehen. Sie hören nicht mit einer Haltung, dass sie alles begreifen möchten, was Gott gesagt hat. Nun, wir werden alle beständig bis zum Lebensende Lernende bleiben, wachsen im Verstehen, ja. Aber schaut, wie wichtig es ist für den wahren Glauben, für die Errettung, dass ich das eine Ziel habe, zu verstehen, was Gott gesagt hat und wie er es gemeint hat. Es gibt Christen, bekennende Christen, die sagen sehr schnell, das verstehe ich nicht. Oder sie sagen, ach, der sieht das so und der sieht das so und der sieht das so. Der ist Professor da, der ist Lehrer da und der ist auch ein guter Mensch. Es ist also kompliziert. Punkt. Merken wir, Jesus zeigt, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu verstehen. Gott hat geredet. Oh, du darfst vor Gott ohne weiteres anerkennen. Herr, ich verstehe es nicht. Erkläre es mir. Johannes betet so. Die Gläubigen haben immer so gebetet. Die Jünger selbst im Gleichnis, die kommen zu Jesus. Das war der Unterschied zwischen ihnen und vielen anderen. Sie sagten, Herr, erkläre uns das Gleichnis. Merkt ihr? Sie waren nicht von vornherein Leute, die sofort alles verstanden. Nein, sie verstanden es genauso nicht. Sie bekannten ihr Unverständnis. Sie kamen mit dem Unverständnis zu Jesus. Sie sagen, erkläre uns. Und der Herr Jesus erklärt es ihnen. Und genau das ist die entscheidende Haltung, die wir brauchen, dem Worte Gottes gegenüber. Lass es dein Anliegen sein, Gottes Wort zu verstehen. Natürlich, du wächst langsam, ja. Sei nicht zu hart mit dir, wenn du Dinge noch nicht verstehst und du siehst andere, die länger im Glauben sind und Dinge schon verstanden haben. Aber da, wo du gerade bist, höre zu, mit dem tiefen Anliegen, es zu verstehen. Und wenn du nicht verstehst, dann bete. Bitte Gott, es dir zu erklären. Und dann geh zum Bruder, geh zur Schwester und sag, du, das habe ich nicht verstanden. Erklär es mir doch nochmal. Merkt ihr, ich kann so schnell einen Schlussstrich machen, aber dieser Schlussstrich, den ich mache, sagt, es ist nicht so wichtig. Oh, das dürft ihr mit vielen Dingen machen, die ihr vielleicht in der Schule hört. Aber macht es nicht mit Gottes Wort. Macht es nicht mit Gottes Wort. Gott hat geredet. Er sagt hier, dass sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Der zweite Boden, die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Also sie mögen das Wort, sie lieben das Wort, sie nehmen es gerne auf. Aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang. Und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Zeiten der Versuchung sind dafür da, dass man im Worte tiefer gräbt. Zeiten der Versuchung sind dafür da, sich fester an das zu klammern, was Gott gesagt hat. Wir haben aber in der Versuchung eine Neigung, Dinge auf unsere Weise zu lösen. Und damit wenden wir uns vom Worte Gottes ab. Also jemand, der geneigt ist, ein Problem mit Schreien zu lösen, der schreit. Der geneigt ist, sich in seine Kammer zu verziehen, verzieht sich in seine Kammer. Der Herr sagt, jeder Mensch hat so seine eigenen Lösungswege. Und diese Lösungswege sind immer Wege, die uns von Gott fernhalten. Deswegen sagt Jeremia, verflucht der Mensch, der Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Und der Mensch kann ein Mensch neben mir sein, aber der Mensch kann auch der Mensch sein, nämlich ich vertraue auf meine eigenen Mittel. Und so zeigt uns der Text, dass gerade Versuchungen der Grund sind, dass Menschen zwar auf Gottes Wort gehört haben, aber die Versuchung sie in die Position bringt, dass sie sagen, ach doch, nicht so relevant. Obwohl sie dachten, das ist ein tolles Wort, sie liebten das Wort, aber sie sagten sich, na, nicht bewährt für den Alltag. Wollen wir es mal so sagen? Nicht bewährt für den Alltag. Nicht tragfähig für Schwierigkeiten. Gott kann mir auch nicht helfen. Sie denken, wenn ich das so lösen will, dann, wie soll ich sagen, wenn sie eigene Möglichkeiten haben, das Problem zu lösen, dann verwerfen sie die Lösung Gottes. Wenn ich jetzt sozusagen den Hochmut nehme, der zornig wird, dann sagen sie, auf Gott zu warten, das bringt nichts, das dauert zu lange. Und so verwerfen sie das Wort Gottes. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, Vers 14, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und sie bringen die Frucht nicht zur Reife. Er zeigt eine nächste Gefahr beim Hören und die liegt darin, dass sie nicht darauf achten, dass andere Dinge wichtiger für sie werden als das Wort Gottes, dass das Wort Gottes eine Nebensächlichkeit wird, wenn die Sorgen des Lebens, wenn die Versuchungen dieser Zeit, also die Vergnügungen des Lebens, wenn verschiedene Dinge, also Reichtum, das Leben dieser Zeit sie sozusagen herausfordert oder attackiert, dann fallen sie vom Worte Gottes ab. Also sie hören das Wort Gottes, sie haben es auch angenommen, aber sie leben in einer Welt, die Johannes so beschreibt. Er sagt, diese Welt besteht aus Fleischeslust, Augenlust und Hochmut des Lebens. Das heißt, sie finden vielleicht sogar ein Ja zum Worte Gottes, aber wenn Fleischeslust oder Augenlust oder Hochmut des Lebens oder wir würden sogar sagen existenziellere Dinge, die Jesus hier annimmt, nämlich Sorgen, echte Lebenssorgen in ihr Leben hineinkommen, dann sagen sie, okay, ich habe mich jetzt um wichtigere Dinge zu kümmern. Merkt ihr? Es bedeutet nicht, dass sie sagen, das ist nichts, sondern es bedeutet, dass im Alltag sie glauben, dass sie glauben, dass der Alltag, das Leben dieser Erde wichtigere Dinge hat als das Wort Gottes. Das war die Sünde Marthas. Ne? Wir merken, das war die Sünde Marthas. Sie sorgte sich um vieles. Wenn wir jetzt den letzten Boden anschauen, denn das ist, es bringt keine Frucht. Warum bringt es keine Frucht? Weil eben diese Dinge ihr Leben in ihrem Leben dominanter sind. Bevor wir zum letzten kommen, ich möchte hier gerade nochmal das anwenden. Meint ihr, es ist egal, wann ich einen Film schaue, wie ich überhaupt Dinge anschaue, wie ich mit dem Handy umgehe, wie ich meine Arbeit mache, wie ich mit Sorgen umgehe, wie ich meine finanziellen Planungen mache? Der Text sagt mir, ich bin in Gefahr, dass diese Dinge verhindern, dass das Wort Gottes in meinem Leben Frucht bringt. Der Weise bedenkt seinen Weg, sagt Sprüche. Der Weise sucht Gottes Hilfe, Dinge so zu ordnen, dass diese natürlichen Dinge des Lebens ihm nicht das wegstehlen, was Gott gesagt hat. Wie oft gehst du in die Woche und mit Montag hast du vergessen, mit Sonntagabend hast du vergessen, was das Wichtige war, was dir sogar wichtig war, was du bejaht hast, was du anerkannt hast von der Predigt am Sonntag. Du hast gesagt, ja, das war gut, die Predigt war gut und gehst nach Hause und die Woche geht genauso weiter, wie sie die letzte Woche ging. Weil du nicht die Konsequenzen gezogen hast in bezüglich der Gefahren, die dich der Frucht berauben, die das Wort Gottes für dein Leben haben soll. Nun, wenn wir jetzt Vers 15 anschauen. Das sind im guten Erdreich, aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen mit standhaftem Aushalten, dann beantwortet dies vielleicht eine Frage, die manche von euch schon so im Hinterkopf hatten. Redet er hier eigentlich zu Ungläubigen oder zu Gläubigen? Ja, manche stellen die Frage sehr schnell. Wenn der Ungläubige nicht auf Gottes Wort recht hört, wird er nie zum Glauben kommen, war das erste, die erste Anwendung von dem Herrn Jesus. Aber die Anwendung des Herrn Jesus an seine Jünger, dass er sagt, dass sie das, dass dieses Wort in einem feinen und guten Herzen behalten werden muss und Frucht bringen muss mit Ausharren, bedeutet, dass dies die Haltung bleiben muss im Leben der Kinder Gottes. Und ja, jeder, der ein wirkliches Kind Gottes ist, hat auf Gottes Wort recht geantwortet, aber auch gerade Maria und Martha zeigen uns, dass die Versuchung, mit dem Worte Gottes wieder umzugehen, wie in der vorigen Zeit vor der Errettung, immer noch an uns herantritt, immer noch genauso da ist. Und solange das Fleisch in unserem Herzen wirkt, sondern das Fleisch und der Satan und die Welt uns anfechten, wird dies ein besonderes Problem sein. Und es wird von vielen, vielen Bibelschreibern, also von den Aposteln, die die Bibel gegeben haben durch den Heiligen Geist, immer wieder angesprochen und wiederholt. Aber bevor wir noch ein paar Verse davon zitieren, ganz kurz, schaut mal, was Jesus weiter sagt. Also Lukas zeigt uns, was Jesus dann weiter sagt. Er spricht dann von dem Licht, das nicht denn auf, unter dem Scheffel gestellt wird. Und er sagt uns, schaut, wenn das Licht... Das Licht würde unter dem Scheffel gestellt werden. Ich wende es einfach mal direkt an, wegen der Zeit. Wenn wir nicht darauf Acht haben, wie wir hören. Habt Acht, Vers 18, so habt nun Acht, wie ihr hört. Wie? Mit welcher Haltung? Mit welchem Stellenwert? Es ist also nicht egal, ob du hörst oder nicht hörst, sondern es ist sehr entscheidend, wie du hörst. Und Jesus sagt, hab Acht, wie du hörst. Denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was du zu haben meinst. Hörst du auf, recht zu hören, wirst du sogar das verlieren, was du mal verstanden hast. Habe Acht, wie du hörst. Dann kommen die Verwandten Jesu, und das ist die Betonung hier vom Text, er sagt dann, da kommen die Verwandten Jesu und man sagt Jesus, hey, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Und schaut, was Jesus hier sagt. Er sagt, er beantwortet und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Und es tun. Verbindet sich das Hören bei dir mit dem Alltag? Ist das Hören für dich ein Sport, den du am Sonntag treibst, um andere, wie soll ich sagen, Aktivitäten in der Woche zu betreiben? Oder ist das Wort Gottes am Sonntag und morgens, wenn du es liest und immer dann, wenn du es liest, Maßstab, ordnender Maßstab von allem, was du tust und wie du lebst und wie du Dinge bewertest, was wichtig ist und was unwichtig ist, was du hast und was du liebst, wie du deinen Tag planst und wie du Dinge verwirfst, was empfehlenswert ist, was zu verwerfen ist. Seht, das ist entscheidend. Und er zeigt uns, dass wir das nicht dem Zufall überlassen dürfen, sondern dass wir Acht haben sollen, wie wir hören. Und das Gleichnis, was wir letztes Mal hatten vom Herrn Jesus, nämlich von den zwei Leuten, die das Haus bauen, der eine auf den Sand und der andere auf dem Felsen, es betont genau diesen Punkt. Er sagt, schau, es ist entscheidend, worauf du dein Haus baust. Ist es ein Hören, das sich verbindet mit dem Tun, oder ist es ein Hören, das für sich alleine bleibt? Und er sagt, wenn du nur hörst und es bleibt für sich, Es bleibt für sich, wirst du wie der Mann sein, der ein Haus auf Sand baut und am Ende deines Lebens wird Gott aufdecken, dass das Fundament, manchmal am Ende, manchmal vorher, wird Gott aufdecken, dass dein Fundament nichts taugt. Es gibt nur ein rechtes Hören und dieses rechte Hören geht immer einher mit der Sorge, dass alles, was ich gehört habe, umgesetzt wird, alltagsrelevant wird für meine Entscheidung. Deswegen sagt Jakobus, dass wir nicht vergessliche Hörer sein sollen. Deswegen sagt uns der Petrus im ersten Petrusbrief, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Und er sagt es Gläubigen. Und er sagt, damit ihr darin wachset oder dadurch wachset zur Errettung. Und er meint nicht, dass wir wachsen, um errettet zu werden, in dem Sinn, als ob wir vorher nicht errettet sind oder als ob das Heil nicht gewiss ist, sondern er meint damit, weil dies ist der Weg, dass die ganze Erlösung, die vollkommene Errettung, das ganze Heil, das Christus für uns erworben hat, an uns offenbar wird. Wachset in der Lehre. Und deswegen haben wir den Hebräerbrief. Und deswegen haben wir die Offenbarung. Im Hebräerbrief sagt uns der Hebräerbriefschreiber, dass es nicht egal ist, ob wir nur hören, sondern dass wir das auch, was wir hören, nicht vergessen. Und dass wir im Hören nicht träge werden. Er sagt, er spricht also zu Christen und sagt, lieber Christ, du kannst deinen anfänglichen Appetit, wie Petrus, ne, wie Petrus das anspricht, verlassen oder verlieren. Du kannst deinen anfänglichen Appetit verlieren und anfangen, träge zu werden im Hören. Und dann geht er auf einen weiteren Punkt ein und sagt, pass auf, du kannst Gottes Wort hören und es verbindet sich nicht mit Glauben. Das heißt, du sagst, das stimmt zwar, aber es ist nicht so relevant, dass ich im Alltag mich darauf gründe und meine Entscheidungen im Alltag darauf baue. Das heißt, ich habe es zwar gehört, ich kenne das Wort, aber es ist nicht etwas, was meinen Glauben nährt, was mir sagt, hey, das hat Gott verheißen. Darauf kannst du dein Leben gründen, deine Entscheidungen gründen und Gott kann nicht lügen. Und das ist genau das, was so entscheidend ist, wenn wir mit dem Wort Gottes umgehen. Gott hat gesagt. Und der Hebräerbrief sagt, es nützte denen nichts, die es hörten, weil es sich nicht mit dem Glauben verband. Er sagt, es nützte jenen nichts. Sie hörten es, aber es war wie der Same, der von den Vögeln gefressen wird, der verfault. Sie haben keine Ernte, von der sie zehren können, sondern sie haben das Wort in ihrem Kopf, aber es bringt keine Frucht. Und davon ist der Hebräerbriefschreiber voll. Er warnt uns davor, dem Worte Gottes gegenüber eine nachlässige Haltung einzunehmen, sodass wir nicht mehr Sorge tragen, dass unser Leben, unsere Entscheidungen davon geprägt werden, dass unser Glaube sich darauf gründet. Wir tragen nicht mehr Sorge, dass unser Leben in Übereinstimmung kommt mit dem Worte Gottes, sondern wir nehmen es als Information auf und leben in Übereinstimmung mit den Einstellungen dieser Zeit. All diese Dinge zeigen uns, wie wichtig es ist, wie wir hören. Habt Acht, wie ihr hört. Deswegen musste der Herr Jesus die Martha zurechtweisen. Und diese Texte, die fordern uns heraus, uns selbst zu überprüfen, sodass wir wieder neu dem Worte Gottes diese einzigartige, herausragende Stellung geben, die wichtige Stellung, die es in unserem Leben haben soll. Und jetzt noch zum Schluss ganz kurz ein paar entscheidende Texte, die uns zeigen, welch ein Segen darin besteht, dem Worte Gottes die Priorität zu geben. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Höre, sagt er, höre. Und er sagt dann, diese Worte sollen in deinem Herzen sein. Höre, bewege sie so, dass sie in deinem Herzen sind, dass du sie schätzt, dass sie wertvoll für dich sind. Und dann sagt er, und rede davon, wenn du aufstehst, wenn du dich niederlegst. Sag es der nächsten Generation. Rede davon zu deinen Kindern. Rede so zu deinen Kindern, dass deine Kinder wieder es ihren Kindern sagen. Schau, wie wichtig Gott das Hören schon im Alten Testament dem Volke Gottes vor Augen stellt. Ich erinnere an Petrus, er sagt, dass wir diesen Appetit brauchen, bewahren sollen. Also ich habe es zwar gesagt, dass Petrus sagt, dass es wichtig ist, so auf das Wort Gottes zu hören, aber was ich nicht betont habe, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Bedeutet, wache darüber, dass dein Appetit frisch bleibt, dass du wirklich ein Verlangen nach Gottes Wort hast. Wache darüber. Also, wenn du kein Verlangen nach Gottes Wort hast, obwohl du ein Gotteskind bist, dann musst du große Sorgen haben. Irgendetwas ist passiert. Irgendetwas, was bei Martha vielleicht passiert ist oder was den Warnungen entspricht, die der Hebräerbriefschreiber gibt. Undankbarkeit, Unglaube, Unzufriedenheit mit dem Leben, mit Gottes Führungen. Dinge dieses Lebens haben eine Priorität bekommen, haben dich gepackt und zerren dich im Alltag. Er sagt, irgendetwas ist passiert. Wenn du das zulässt, wirst du die Freude an Gottes Wort verlieren. Mit den Kindern haben wir gelesen, jemand schenkte seinem Sohn eine Bibel und sagte, entweder dieses Buch wird dich von der Sünde fernhalten oder die Sünde von diesem Buch. Ja, das stimmt. Aber es gibt so viele Dinge, die wir gar nicht Sünde nennen. Die Sorgen des Alltags, die guten Dinge, selbst der Gemeindedienst, kann mich abhalten, ein Hörender sein dem Wort Gottes gegenüber. Nun, warum ist dieses Hören so wichtig? Die gute Botschaft des Evangeliums kommt durch das Hören. Sie wird uns verkündigt. Durch das Hören, wir haben vom Worte Gottes gehört. Gott hat geredet. Durch das Hören, durch das rechte Hören, kommt der rechte Glaube. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Niemand wird errettet, außer durch rechtes Hören. Der tat der Herr das Herz auf, heißt, sie achtete, sie hörte in rechter Weise, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus verkündigt wurde. Ich zitiere Lydia, also Lukas über Lydia. Gott tat ihr Herz auf, darum hörte sie richtig. Sie sagte, das ist wichtig, das brauche ich, das ist genau die Botschaft. Nur durch rechtes Hören auf Gottes Wort wird rechter Glaube hervorgebracht. Bete, dass du recht hörst. Wenn du noch nicht errettet bist, dann denke darüber nach, dass du falsch mit Gottes Wort umgehst. Du brauchst eine klare Sicht von Gottes Wort. Bitte Gott, dass du richtig hörst, dass Gott dein Herz auftut, dass du auf Gottes Wort so hörst, wie Marias tat. Indem du anerkennst, dass hier Gott sich offenbart. Gott sagt, wie du errettet werden sollst. Wende dich von allen anderen ab, selbst von den eigenen Gedanken, und höre, was Gott gesagt hat, wie du errettet werden kannst. Und dann lies und höre, was er über Jesus sagt, über seinen Tod, über sein stellvertretendes Opfer. Worauf gründet sich der Glaube? Wenn ihr glaubt, dass ihr rechten Glauben habt, worauf gründet sich euer Glaube? Wart ihr dabei, als Christus gekreuzigt wurde? Habt ihr es gesehen? Hätte der da war zu Jesu Zeit und das Kreuz sah und diese Foltermethode und was alles da passiert ist, dadurch errettet werden können? Nein, nein. Sondern unser Glaube gründet sich darauf, was Gott über diesen Tod gesagt hat. Unser Glaube gründet sich darauf, was Gott gesagt hat, wer Jesus ist und was er getan hat und wie er es beurteilt und warum er jedem, der glaubt, seine Gerechtigkeit schenkt. Wenn du das glaubst, wirst du tiefen Frieden haben, aufgrund dessen, dass Gottes Wort nicht lügen kann. Merkt ihr, es hat so viel damit zu tun, wie ich höre, ob ich das für wahrnehme, was Gott gesagt hat, ob es sich mit Glauben verbindet. Wir merken, es sind die Dinge, die wir vorher angesprochen haben. Also dies ist das Fundament des wahren, rechten Glaubens. Aber es ist auch das Fundament meines Glaubenslebens. Wie wächst du denn im Glauben? Dass du mehr Dienst übernimmst? Dass du mehr betest? Dass du dich besser in der Bibel auskennst? Und es kann alles damit einhergehen. Aber es ist nicht das Entscheidende. Dein Glaube wächst durch dieses Wort. Aber nicht, indem du es hörst. Nur hörst, meine ich. Hören muss ich es ja. Sondern dein Glaube wächst dadurch, dass dieses Wort mehr und mehr alle Bereiche deines Lebens prägt. Du glaubst dem, was Gott gesagt hat, und du gründest deine Entscheidungen auf diese Verheißungen. Da kommt die Furcht und packt dich und du sagst, Herr, ich habe Angst. Und dann denkst du, dass der Herr gesagt hat, fürchte dich nicht. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und dann gründest du dann gründest du dich auf dieses Wort und sagst, Herr, das hast du gesagt, darum bin ich in Sicherheit. Darum will ich mich weigern, mich zu fürchten. Du hast andere Nöte und du liest, bittet, so wird euch gegeben werden. Und du sagst, Herr, du hast hier eine Verheißung gegeben, dass du geben wirst, darum darf ich kommen. Also das Gebet ist ein Ausdruck des Glaubens. Es ist das Fundament des Glaubenslebens. Und es sind so viele Verheißungen damit verbunden. Gott gibt uns tausende Verheißungen. Wir denken manchmal, ich muss mal warten, wann Gottes Verheißungen in mein Leben kommen. Und dann bin ich in gewisser Weise passiv, obwohl ich die Verheißungen kenne. Spurgeon hat es so gesagt, er sagt, Verheißungen sind Pfeile in unserem Köcher, die wir zurück in den Himmel schießen. Verheißungen sind dafür da, dass wir damit zu Gott kommen und sagen, Herr, hier ist deine Verheißung, so tue, wie du gesagt hast. Daniel las im Propheten Jeremia, 70 Jahre sind für das Volk bestimmt. Und er sagte nicht, na mal gucken, wann die 70 Jahre um sind. Sondern er rechnete und sagte, oh, die 70 Jahre sind um. Und dann ging er zu Gott und sagte, Herr, hier ist deine Verheißung. Schau, Glaube wächst mit dem Pflügen der Verheißungen. Pflügen meine ich, wir graben tief in die Verheißungen, wir graben in Gottes Verheißungen und sagen, hat Gott was dazu gesagt? Und wenn ja, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus, dann darf ich damit zu Gott kommen und Gott bitten, dass er nach seiner Verheißung in meinem Leben handelt. Und das Letzte, das kann ich nur kurz erwähnen, aber ich denke, das ist so wichtig, der rechte Umgang mit dem Wort ist eine Quelle des Segens. Und hier sollten wir alle, oder ich kann es euch nur empfehlen, Psalm 119 nochmal durchzulesen. Und lest neben, ich sag mal so, richtet mal die Aufmerksamkeit auf das Leid, das der Psalmist kannte und in dem er war und dass er und das schwierig war und das ihn auch demütigte und so weiter. Aber lest mal, welche Segnungen er vom Worte empfing. Und hier haben wir einen wirklich eine gute Hilfe für das, was ich bis jetzt gesagt habe. Wenn du nicht Amen sagen kannst zu jedem Segen, den er aus dem Wort Gottes empfängt, dann weil du weit weg bist, die Herrlichkeit zu sehen. dann bitte genau Gott darum, sag, Herr, gib mir doch, dass ich von Herzen Ja sage zu dem, dein Wort ist meine Freude, es ist meine Lust, es ist mir wertvoller als Silber und Gold und all diese Dinge, die er sagt, und er sagt sie in großen Nöten und er sagt, ich nehme Zuflucht zu deinem Wort, ich freue mich an deinem Wort, es ist das Licht auf meinem Weg, es macht mich weise, darum suche ich dich. Also all diese Dinge, schau sie an. Und sag, Herr, würde ich das auch sagen? Würde ich das sagen in dem, wie du dich mir offenbart hast? Gib mir dieses Leben. Gib mir diese Haltung deinem Wort gegenüber. Und so wird dieses Wort zu einer Quelle des Gebets, womit wir wieder zu Gott kommen, aber das uns gleichzeitig ausrichtet, Gottes Wort als Gottes Wort anzunehmen und darin das zu finden, was alle Gläubigen darin gefunden haben. Ich schließe mit dem Text, den ich lesen wollte, aus 1. Johannes 1. 1. Johannes 1. Schaut, was Johannes da sagt. Und interessanterweise, das, was er hier sagt, steht nicht alleine da. Es wird mehrmals im Johannesevangelium direkt von der letzten Rede Jesu in der letzten Rede Jesu uns gesagt. Also Jesus hat es Johannes gesagt. Ich lese diesen Text, weil das eine Zusammenfassung dessen ist, was Jesus in diesem Obersaalrede gesagt hat. Und weil wir sehen, dass in Johannes einem Mensch wie wir dieses Wort Frucht gebracht hat. Schaut, was er sagt. Ich lese ab Vers 1. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Er nennt Jesus das Wort des Lebens. Das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Wir reden nur von dem, sagt er, was wir selbst gehört, gesehen haben. Wir bezeugen es. Darin ist das ewige Leben, sagt er, in diesem Wort des Lebens. Und jetzt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Erster Segen. Er sagt, wir, die wir das Leben haben, deswegen vorher gab es schon andere Segnungen, aber den Segen, den ich hier betonen will, er sagt, das ist die Grundlage echter Gemeinschaft. Als Martha nicht recht hörte, war die Gemeinschaft zwischen ihr und Maria zerstört oder angefochten, in Schwierigkeiten. Er sagt, das Wort ist die Grundlage echter Gemeinschaft. Wir treten durch das Wort in die Gemeinschaft mit allen Gläubigen. Und dies ist eine Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Wir treten durch das Wort in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn. Wenn dein Gebet nicht eine Zeit der Gemeinschaft mit Gott ist, dann kann es oft daran liegen, dass wir Gottes Wort als etwas Distanziertes betrachten. Hier, dieses Wort dürfen wir nehmen, sein Wort dürfen wir nehmen und zu ihm kommen. Und er sagt, wir werden Gemeinschaft haben mit dem Vater, mit dem Sohn Jesus Christus. Und jetzt schaut Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wo findest du die größte Freude? Jetzt nicht einfach vom Ideal antworten. Stell die Frage genauer für dich. Wo finde ich die größte Freude? Wo suche ich Glück, Freude und Erfüllung in meinem Alltag? Du findest sie nicht. Du wirst sie nie finden, wenn sie nicht da ist, wo Gott die Quelle der Freude eröffnet hat. Johannes sagt, wir schreiben es euch, damit eure Freude vollkommen sei. Höchste Freude, vollkommene Freude finden wir in dem Quell, den Gott eröffnet hat. lasst uns sie da suchen. Lasst uns sie da suchen, dass unser Leben eine Bestätigung ist. Wir haben erfahren. Wir haben erfahren, es gibt nichts, was mir mehr Freude schenkt, als das, was Gott uns mitgeteilt hat. Es gibt keine bessere Quelle der Freude als den Herrn selbst. Hier ist Reichtum, hier ist Überfluss. Hier ist das, was die Seele wirklich satt macht. Das ist das, was der Herr Jesus gebraucht, um seine Schafe auf grüne Weiden und zu frischen Wasserbächen zu führen. Der Herr segne uns, recht zu hören. Amen. Lasst uns stille werden. Ich gebe euch kurz Zeit, dem Herrn zu antworten auf sein Wort. Und lasst uns darum beten, dass wir das wirklich, das nicht eine kurze Antwort ist. Also jetzt gebe ich euch nur kurz Zeit, aber dass es eben keine kurze Antwort ist, sondern dass wir wirklich im Leben die Antwort geben. Und dann schließe ich im Gebet. Dank sei dir, o Gott und Vater, dass du geredet hast. Es wäre leichter für dich, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen mit neuen Menschen. Du aber hast dich herabgeneigt, um uns zu erlösen und dein Wort zu senden und hast deine Propheten geschickt, obwohl sie getötet, misshandelt, verfolgt wurden. Du sendest bis heute dein Wort in großer Beharrlichkeit, mit großer Langmut und du gibst deine Diener, die dir kostbar sind. Und lässt sie in große Nöte kommen. O Herr, wie groß ist deine Gnade. Und du gabst deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Und du hast ihn dahin gegeben, um die Schuld, die Übertretung deines Volkes zu tragen, um die Sünde zu sühnen, um eine ewige Erlösung zu schaffen. Und hast Apostel gegeben, die uns alles aufgeschrieben haben, die in deinem Namen bezeugt haben, was du getan hast. Wir danken dir dafür. Und du hast es auch zu uns gebracht, in unser Leben gebracht. Wir danken dir dafür. Oh, wir bitten dich, gib uns doch Ohren, die hören. Gib uns Glauben. Gib uns die rechte Antwort auf dein Wort. Gib uns das Hören, das reichlich Frucht bringt, hundertfältig Frucht bringt. Um des Namens Jesu willen. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.